seht mich heute ohne Sakko, also mal anders. Ich habe heute auch keinen Lehrauftrag für euch. Und so will ich die Gelegenheit nutzen, über etwas zu sprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich kann euch sagen, bei der Vorbereitung der heutigen Predigt habe ich mehrere Versuche in anderer Richtung unternommen, bin aber schließlich immer wieder bei dem gleichen Thema angekommen. Dieses Thema und damit auch die Predigt heißt: Am Leben zerbrechen. Am Leben zerbrechen. Lasst uns miteinander Vaters Buch aufschlagen im Johannesevangelium im Kapitel 5 und die Verse 1 bis 16 lesen. Johannes 5, 1 bis 16. Da heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und alle freuten sich. Nein, das steht da nicht. Da steht: Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ihr Lieben, ich denke, dass die Menschen über das Leben sehr, sehr viel nachdenken. Besonders wenn sie gläubig geworden sind, wenn sie Christen geworden sind, dann haben sie über das Sterben nachgedacht, haben über das neue Leben nachgedacht, über das Leben, das Jesus gibt. Wir haben da viele, viele Fragen angerissen und wir haben viele, viele Predigten gehört und die waren zumeist ja auch sehr interessant für uns, sodass einer vielleicht sagen mag: Das war heute genau das Thema für mich. Es kann sein, dass heute Morgen hier unter uns einer sitzt, der sagt: Ich habe alles, was ich über Jesus und über sein Heil bisher gehört habe, mit in mein Herz hineingenommen. Aber ich muss sagen, dass ich am Leben schon längst zerbrochen bin. Dass es mir genauso geht wie dem Mann hier, der hier am Teich Bethesda liegt. Der in einer schrecklichen Einsamkeit sein Leben hier fristet. Und die Frage ist doch heute Morgen berechtigt: Wie kommt das eigentlich? Wie kommt es, dass es Menschen gibt, die doch auch wie wir geboren wurden, die ebenso angetreten sind, das Leben zu leben und die dann letztlich an dem, was das Leben beinhaltet, Friede, Freude, Glück und Erfüllung, dass wir gerade an dem, was das Leben ausmacht, zerbrechen. Wie kommt es nur? Wie kommt es, dass so viele Menschen in Einsamkeit dahingehen und dass sie das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, von dem Augenblick an, da der Mensch geschaffen wurde, von Adam her, dass sie es nicht erreichen? Wie kommt es nur, dass diese tiefe Einsamkeit, diese tiefe Resignation in den Herzen der Menschen ist und dabei doch auch diese Sehnsucht, es doch noch irgendwie zu erlangen? Und damit die brennende Frage, wie bekomme ich das denn? Wie bekomme ich dieses Leben, von dem die Christen sprechen? Da habe ich so manches Zeugnis gehört, über das ich mich sehr gefreut habe. Wo ein Mensch sich ein Herz gefasst hat, allein, schier verzweifelt, wo er den Mut gehabt hat, rauszugehen auf den Acker, sich dorthin zu knien. Ja, das kenne ich sehr gut. Davon weiß ich, ein Lied zu singen. Hinzuknien und dem Herrn Jesus einfach das zu sagen, was man auf dem Herzen hat. Einfach laut zu rufen, du siehst mich, Herr. Und da sieht uns ja kein Mensch, nur der Herr. Da sieht uns kein menschliches Auge. Da dürfen wir draußen zwischen den Erdschollen, egal ob Herbst, Winter oder Sommer, vielleicht auch in der Nacht vor ihm auf dem Angesicht liegen und dürfen sagen, wenn es dich gibt, lebendiger Gott, dann offenbare dich mir. Hier wird ein Herz offen. Hier schaut der ganze Himmel zu. Da schaut er in das Herz eines jungen Menschen, der es einfach nicht über das Herz bringt, sein Leben einfach so zu verpfuschen. Sein Leben einfach so wegzuwerfen. Hinein in den Mülleimer der Resignation, indem er sich gegen den Mainstream stemmt und sagt, nein, nein, ich bin mir zu schade für diesen elenden Schlusspunkt. Ich möchte doch wissen, wie kriege ich denn dieses Leben? Ein junges Leben, fast zerbrochen. Wie viele junge Menschen haben sich schon dazu angeschickt, Schluss zu machen, indem sie sagten, ich habe schon so oft versucht, mein Leben wegzuwerfen, weil ich mit meinen Gefühlen nicht klarkomme, weil meine Freunde mich enttäuscht haben, weil meine Eltern nicht das sind, was sie eigentlich sein sollten und weil ich mit Gott auch nicht klarkomme. Und deshalb die große Not, die Einsamkeit und das Zerbrochensein in den Herzen, das Gefühl der inneren Verlassenheit, das ist doch da, meine Lieben. Wir sind heute Morgen hier doch nur ein kleiner Teil der Menschheit beziehungsweise der Christenheit, die unseren weiten Bekanntenkreis ausmachen. Aber selbst wenn wir durch unsere Häuser gehen, dann müssen wir sagen, ach Herr, denn auch da finden wir Menschen, die sagen, ich bin einsam, ich bin am Leben zerbrochen, mich braucht niemand mehr, ich bin nutzlos geworden. Ich bin unerwünscht. Vielleicht ist da jemand unter uns, der krank ist. Jemand, der sagt, Gott hat mir eine Krankheit gegeben, mit der werde ich nicht fertig. Gott hat mir eine Frau gegeben, die krank ist. Und ich werde mit der Krankheit nicht fertig. Ich kann es nicht akzeptieren. Ich bin bitter geworden. Ich bin isoliert. Ich bin enttäuscht. Ich bin am Leben zerbrochen. Und so ist es dann auch. Was heißt denn das letztlich, am Leben zerbrochen zu sein? Da, wo wir vielleicht Brücken bauen wollen, da bauen wir Mauern. Da schotten wir uns ab. Da sind wir vielleicht so arg in unsere Selbstbetrachtung hinein verknüpft, unser krankhaft verkrümmtes, in sich selbst verdrehtes Ego. Da wird ja heute allerlei angeboten. Weil wir in dieser Welt nichts finden, da gibt man uns irgend so ein Rezept von den Ärzten in Anführungszeichen. Von den angeblich Seelenkundigen dieser Welt, indem sie sagen, sucht euch selbst. Was ist das nur für ein Hohn? Dass man den Leuten sagt, macht euch selbst auf den Weg und guckt mal tief in euch hinein. Ich weiß von einem Freund in der Schweiz, der sagt, was bin ich doch so dankbar, dass Gott mir nicht gesagt hat, guck in dich hinein. Dankbar, dass ich nicht hineinschauen muss in den Misthaufen, der da in mir drin ist, sondern dass ich Audienz haben darf bei dem Gott, den ich Vater nennen darf, bei dem König aller Könige. Das ist doch ein herrliches Zeugnis. Aber wenn man innerlich nichts hat, wenn man den Heiland nicht kennt, wenn man nicht weiß, wer unser Leben in seine Hand nimmt, dann kriegt man einfach immer wieder diese Rezepte, die nichts taugen und nichts bringen. Am Leben zerbrochen. Vielleicht ist auch jemand, der heute Morgen hier sitzt, verbittert. Und das, obwohl die Zeit noch nie so gewesen ist wie heute. Noch niemals zuvor hatten wir so viel Massenkommunikation wie heute. Noch nie war die Menschheit so eng miteinander verbunden wie heute. Wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Presse, wir haben Social Media im Überfluss. Wir haben alles Mögliche. Und trotzdem ist der Mensch total einsam. Die Menschen suchen sich in Diskursstadien. Junge Menschen und auch Ältere, wie auch immer, Mann und Frau, versuchen fast krampfhaft irgendwie Kontakt zu bekommen. Wir haben Caritas und Diakonie, wir haben das Rote Kreuz, wir haben alles Mögliche. Aber was wir nicht haben, ist Gemeinschaft miteinander. Oder etwas Gemeinsames in dem Sinn, dass wir sagen können, das ist das Leben. Wir freuen uns darüber. Es gibt einen Punkt, den muss ich heute Morgen ansprechen. Dieser Punkt hat alles durcheinander gebracht. Dieser Punkt hat das Leben auf den Kopf gestellt. Das, was einmal Leben war, wurde Nebel. Und die Bibel sagt es uns ganz klar, das, was unser Leben kaputt gemacht hat, das ist die Sünde, ihr Lieben. Das ist das, was Satan hineingebracht hat, was Satan hineingeworfen hat in unser Dasein durch den Sündenfall. Deswegen lesen wir auf den ersten Blättern der Bibel diesen, ich nenne es einen Heimwehruf Gottes nach dem Menschen. Was tut denn Adam? Was tut er, nachdem er mit Eva gesündigt hat? Nachdem er getan hatte, was Gott verboten hat? Dass er von der Frucht aß. Jetzt sag bloß nicht, es sei ein Apfel gewesen. Das steht so nicht in der Bibel. Es ist eine Frucht gewesen und niemand außer Gott weiß, was es war. Aber es ist die Frucht gewesen, die Gott verboten hat zu essen. Und dadurch bezeugte Adam seinen Ungehorsam und band sich in dem Augenblick an die Autorität, die ihm sagte, du wirst nicht sterben, denn an dem Tag, da du davon issest, da werden deine Augen aufgetan werden und dann wirst du, überleg mal, dann wirst du sein wie Gott. Das wollte Satan ja doch für sich selbst. Satan wollte selbst sein wie Gott. Und weil er das nicht geschafft hat, versucht er den Menschen dahin zu bringen und ihn abspenstig zu machen von seinem Schöpfer. Und der Mensch landete im Betrug. Und das Resultat war, es leitete die Angst und die Furcht ein und der Mensch versteckte sich. Er versteckte sich vor Gott. Und was tut Gott? Eine einzige Zeile, ein einziger Satz. Gott geht durch den Garten Eden und er ruft, Adam oder Mensch, wo bist du? Lieber Bruder, liebe Schwester, liebes Kind, du darfst deinen Namen heute Morgen da hineinlegen, deinen Namen. Mein Leben ist zerstört. Mein Leben ist darum einsam geworden und deswegen, weil die Sünde in das Leben der Menschen hineingekommen ist. Und deswegen gibt es so viel Disharmonie. Deshalb zerbrechen Menschen an dem Leben, das uns Gott in dieser Weise gar nicht zugedacht hat. Aber wir haben es uns so eingerichtet, durch die Sünde. Alexander Solzhenitsyn, der hat mal gesagt, all unsere Probleme in dieser Welt rühren daher, ob im Westen oder im Osten, die Nöte unserer Gesellschaft und im eigenen Herzen rühren daher, dass wir Gott aus unserem Bewusstsein gestrichen haben. Und darum sagt der Herr Jesus, der Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu verderben und zu stehlen. Das heißt, Satan kommt nicht, um Menschen zu informieren über Gott, über die Wahrheit, sondern er kommt, um den Menschen hineinzuführen in die Lüge, dass sie der Lüge glauben. Und das Resultat dessen, was dieser Teufel tut, der auch Diabolos genannt wird, der Durcheinanderwerfer, ist eben zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und du siehst das vielleicht in deiner eigenen Ehe. Du schaust zurück, jahrelang hat der Teufel dir die Ruhe geklaut. Jahrelang hat der Teufel dich um dein Glück betrogen. Du schaust hinein in das Leben deiner Familie. Was tut Satan? Er versucht, deine Kinder von dir wegzuziehen. Er setzt alles daran, um die Familien zu zerstören. Und deswegen ist das Thema Familie heute so brisant wie niemals zuvor. Wenn wir heute über Familie sprechen wollten, dann müssten wir eine ganze Woche lang konzentriert reden, nur über dieses Thema. Und darüber, dass Menschen einfach daran zerbrechen. Sie finden nicht mehr zueinander, weil die Sünde, weil Satan die Herzen mit seinem Sperrfeuer voneinander trennt. Aber Gott sagt in seinem Wort, wenn Menschen sich ihm zuwenden, wenn sie Buße tun, dann wird er es so machen, dass die Herzen der Söhne oder Töchter zu den Eltern finden werden und umgekehrt. Aber ihr Lieben, der Gott dieser Welt ist ja gar nicht der Gott der Bibel. Die Bibel sagt es uns ganz klar. Derjenige, der angebetet wird in unseren Tagen, das ist nicht der Gott der Bibel. Sondern die Bibel sagt es in 2. Korinther 4, Vers 4, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Der Gott der Bibel verblendet niemanden. Das heißt, die Gesinnung, die Denkart, wie man heute denkt und die Art und Weise, wie man sich auch artikuliert, wie man sich ausdrückt, welche Denkeinstellung man hat, welche Perspektiven man überhaupt im Gedankengang hat, dieser Sinn ist von Satan verblendet worden. Satan hat ihnen den Sinn verblendet, damit ihnen nicht der Lichtglanz des Evangeliums von Jesus Christus aufstrahlt. Das Instrument, das er dazu benutzt, das nennt man den Zeitgeist. Das heißt, genauso wie bei einem Schneidbrenner, die Handwerker unter uns kennen das, oder wenn jemand ein Schweißgerät hat, wenn du hineinschaust in dieses grelle Licht, kannst du im nächsten Augenblick überhaupt nichts sehen, was du eigentlich jetzt sehen solltest, nämlich das, was um dich herum Realität ist. Das ist genau wie auf einer Theaterbühne. Wenn die großen Scheinwerfer dich anstrahlen, sieht dich das Publikum sehr gut, obwohl es im Halbdunkel sitzt. Aber du siehst es nicht. Du bist geblendet. Und genau so macht es Satan. Satan verblendet die Augen der Menschen, die äußeren körperlichen und auch die inneren geistigen. Satan verblendet die Augen der Menschen, damit ihnen nicht der Lichtglanz des Evangeliums aufstrahlt. Und so kann man dann auch dahin kommen, dass jemand wie Peter Alexander singt, die kleine Kneipe in unserer Straße, das ist der Ort, wo das Leben noch lebenswert ist. Das kennen wir doch. Was für ein Hohn auf Gottes gute Schöpfung. Überleg doch mal. In so einer kleinen Kneipe da auf dem Barhocker, wo sie dann zusammen da hocken und labern sich die Herzen leer. Und der Kneipenwirt, der ist ja für viele ein bewundernswerter Mann, fast wie ein Seelsorger. Da erzählen sie alles Mögliche. Da lassen sie ihren ganzen Frust raus über das, was zu Hause schräg und schief läuft. Der Wirt weiß bestens Bescheid. Er erkennt alle, wie auch der Friseur am Ort. Das ist dann der Platz, der besungen wird. Das ist der Ort, wo es sie hinzieht. Meine Lieben, das ist ein Schlager, der wurde im Radio rauf und runter gespielt. Das war mal in. Das ist dann der Ort, wo das Leben noch lebenswert ist. Am Leben zerbrechen. Zu enden. Vielleicht irgendwo auf dem Barhocker. Ich darf dich, der du vielleicht Jesus noch nicht kennst und heute Morgen hier bist, vielleicht noch nicht so richtig kennst, heute Morgen einmal wachrufen und dir sagen, Gott ruft heute Morgen hinein in diese Einsamkeit, die du hast, in deine Leere, in den Zerbruch, in die Enttäuschung deines Herzens. Wende dich ihm zu. Bitte ihn um seine Hilfe. Das wird deine Rettung sein. Und jetzt fragt ihr euch schon die ganze Zeit, was das mit dem Text zu tun hat, den wir gelesen haben. Nun, die Geschichte, die wir gelesen haben, ist der Anlass für mein heutiges Thema. Da trifft der Herr Jesus Christus diesen am Leben zerbrochenen Mann. Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 1 haben wir gelesen, da war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Also Feste feiern können sie, die Leute. Feste, auf denen es dann auch noch stinkfromm zugeht. Das grenzt ans Wunderbare. Dann sind Basare dabei. Da wird dir was verkauft. Veredelte, emaillierte Manschettenknöpfe und was weiß ich alles. Topflappen und. Es gibt da jede Menge. Also da haben die Leute Ideen, wer weiß wie. Es muss nur fromm zugehen. Das heißt, das fromme religiöse Geschäft funktioniert heute wie damals. Und wenn überhaupt was läuft in den Kirchen, in den Gemeinden, dann ist es der Basar. Da läuft es, da kann man was kaufen, da kann man was loswerden, da kann man was für die Mission tun. Hast du dann irgendetwas Gutes getan? Und der Erlös, der dann beim nächsten Mal im Gemeindebrief steht, hat so und so viel ergeben. Und das ist dann sozusagen dein ganz persönlicher Erfolg. Deine gute Tat. Ach, was tut das gut. Meine Lieben, feiern konnten die Menschen immer schon. Feiern wollen sie auch heute. Und deswegen meine ich, die religiöse Feierei ist auch in unseren Tagen immer nur so ein Feiern. Aber den Inhalt des Feierns, um den es eigentlich geht, den hat man überhaupt nicht erkannt. Guck mal, was hier geschrieben steht in unserem Text. Da feiern die Leute ein Fest und da ist ein Mann in einer Säulenhalle, direkt neben dem Fest. In dieser Halle, da liegen die armen Kerle, krank und vergessen und am Leben zerbrochen, vielleicht schon jahrelang. Das heißt Pflegefälle. Das heißt hilflose Leute. Das heißt Orientierungslose und Ausgezehrte. Die liegen da, so sagt es uns hier die Bibel. Und auf der anderen Seite der Mauer wird gefeiert. So ist das im Leben sowieso. 30 Zentimeter Hohlblock trennen oft Leid und Schmerz und Freud voneinander. Nur eine Gardine breit liegt dazwischen. Viel zu oft. Da liegt einer, der stirbt. 30 Zentimeter weiter, auf der anderen Seite der Mauer. Und auf der anderen Seite, da werden die lauten Feiern vom Stapel gelassen. Das ist Lebenskarneval. So sieht's aus. Ich habe das so oft erlebt, dass jemand sagt, wenn er sich selbst einmal vor Gott erkennt, ja, so sieht's bei mir in meinem Leben auch aus. Auf der einen Seite habe ich das Feiern, Und da suche ich mir mein Leben zu verschönern. Und auf der anderen Seite, da habe ich diese tiefe, tiefe Sehnsucht, das Leben, das ich ja eigentlich leben sollte, endlich zu erlangen. Aber, fährt er dann fort, ich muss sagen, mir geht's in meinem Herzen so, dass ich lahm bin, dass ich ein Krüppel bin, dass ich ausgezehrt bin, dass ich einfach nicht das bekommen habe, was ich eigentlich bekommen sollte. Und hier müssen wir doch mal ehrlich sein, meine Lieben. Es ist einfach nichts verhängnisvoller, als sich selbst zu betrügen. Es ist nichts Verhängnisvolleres. Es gibt keine größere Lüge als die Lüge des Selbstbetrugs. Dass man Leben haben kann und dann trotzdem am Leben zerbricht. Obwohl hier in unserem Text etwas Wunderbares geschieht, das die ganze Angelegenheit zum Staunen bringt. Nämlich, was ist das? Jesus ist unterwegs. So wie auch heute in unseren Tagen. Jesus kommt und spricht diesen Mann an. Und er sieht, 38 Jahre liegt dieser arme Mensch schon da. 38 Jahre plagt er sich schon mit denselben Nöten und Sorgen und Problemen herum. 38 Jahre lang mal 365 Tage. 13.870 Tage. Überleg dir das mal. Die Hälfte eines Lebens fristet er da sein Dasein. Ein ausgezehrter Mann. Ein Mann, der hoffnungslos ist. 38 Jahre lang. Wie alt bist du denn? Auch so um die 40. Ne? Überleg mal, da steht einer, der sich aufmacht und geht nicht auf die Seite derer, wo es heiter zugeht. Wo man vielleicht alles Mögliche an Frömmigkeiten vom Stapel lässt. Wie zum Beispiel die Freude, das Sabbatgebot einzuhalten. Sondern Jesus Christus ist gekommen, um die Kranken zu trösten und zu heilen. Das heißt, die, die innerlich kaputt sind, die am Leben gescheitert sind, die Elenden, die in den Löchern der Täuschung hocken, die sich zu ihm herauswagen. Ich finde es überaus wunderbar. Überall da, wo der Herr Jesus in der Bibel auftaucht, da wagt sich das Elend endlich aus seinen Löchern. Menschen fassen Vertrauen. Aber da, wo Menschen nicht auf ihn zukommen können, da weiß es der treue Herr und er geht auf sie zu. Und da fragt er diesen Mann, der seit 38 Jahren mit seiner Krankheit dort liegt und auf Hilfe wartet, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Kind, weißt du um deine Not? Artikuliere sie mal, sprich sie aus. Tu es mal, heute Morgen. Wenn der Herr Jesus durch die Reihen geht und sagt, was willst du denn heute Morgen? Warum bist du denn hier? Willst du nur mal hören, was in den Ohren juckt? Willst du nur mal hören, wie andere am Leben zerbrechen? Heute ist jeder dritte Deutsche psychisch angeknackt. 30 Millionen Deutsche sind psychisch krank. So steht es in einer Drucksache aus dem Bundestag. 30 Millionen psychisch angeknackster Bundesrepublikaner. Die kriegen die Kurve nicht, weil sie mit dem Leben nicht klarkommen. Und von etwa 700 im vergangenen Jahr, die versucht haben, ihr Leben wegzuwerfen, da war weit, weit über die Hälfte, die sind wieder ins Leben zurückgeholt worden. In einer verzweifelten Rettungsaktion. Ja, weshalb haben sie das getan? Das war ihre tiefe Hoffnungslosigkeit. Und da kam dann der schlaue Satz von den Psychologen und Psychiatern, wie auch immer. Leute, wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen die Hoffnungslosigkeit bekämpfen. Na, ich frage dich mal, womit denn? Womit willst du, der du Mühe auf dem Weg des Herrn hast oder der du den Herrn Jesus noch gar nicht persönlich kennengelernt hast, womit willst du denn die Hoffnungslosigkeit in deinem Leben bekämpfen? Oh ja, die meisten von uns heute Morgen haben, so denken wir wohl alle, den Herrn Jesus in ihrem Herzen. Und dennoch denke ich, dass es auch unter uns Hoffnungslose gibt. Hoffnungslose, die doch immer wieder den Versuch gewagt haben, diese Hoffnungslosigkeit wegzukehren. Mit Alkohol, mit Feiern, mit Festen, mit Arbeit, mit Grillpartys, wie auch immer. Man betäubt sich halt so gut man kann. Sie haben sich abgelenkt mit Literatur, mit Musik, mit Bekanntschaften, mit Abenteuern, mit Urlaub, durch vielleicht die große Liebe oder Zerstreuung. Sie taten es vielleicht sogar, indem sie sagten, das Leben muss einfach so ablaufen. Mehr steckt eben nicht drin. Aber die Bibel bezeugt uns etwas ganz anderes. Du musst es nicht so sagen wie Friedrich Nietzsche. Die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht niemals Halt. Ich bin zur Wüstenwanderschaft verflucht, dem Vogel gleich, der stets nach kälterem Himmel sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. So liegt dieser Mann da in der Säulenhalle. Und so sagt die Bibel es hier. Als Jesus diesen nun da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Normalerweise würde man ja voraussetzen, er sagt, natürlich will ich gesund werden. Aber der Herr Jesus stellt diese Frage. Warum tut er das? Weißt du warum? Er stellt diese Frage, weil er einmal aus deinem Mund hören will, oh Gott, ich fühle mich so elend verlassen. Oh Gott, ich habe ein so tiefes, tiefes Heimweh, so eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen. Er will das einmal hören von dir. Da sagst du, er weiß es ja. Natürlich weiß er es. Aber er will es von dir hören. Er will, dass du mit ihm redest. Hast du das jemals schon mal gemacht? Vielleicht irgendwo draußen auf dem Feld? Oder auf dem Speicher oder im Keller? Da, wo dich niemand hören kann außer ihm? Dass du dem Herrn einfach mal gesagt hast, so fühle ich mich eigentlich wirklich? Die fromme Maske nach draußen ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Die Leute meinen, ich sei brav, ein guter Mensch, ein Christ vielleicht. Und in Wirklichkeit bin ich ein Etikettenschwindler. Ich bin vielleicht als Kind getauft, ich bin vielleicht konfirmiert. Ich habe alles das gemacht, was man so macht. Und ich bemühe mich auch, wie man so sagt, als guter Mensch, als Christ zu leben. Aber ich bin ja gar keiner. Letzten Endes fühle ich mich doch leer. Letzten Endes weiß ich ja gar nicht, ob ich einen gnädigen Gott habe. Und die Schuld meines Lebens, darüber wollen wir gar nicht erst reden, die bedrückt mich. Die steht mir immer wieder neu vor Augen. Und ich weiß, wenn ich sterben muss, dann werde ich einem Gott begegnen, der nicht mit meinem Leben einverstanden ist. Die Sündenlast, die liegt unverrückbar auf meinem Herzen. Das fühlen doch die Leute. Unser Text sagt in Vers 6, dass es schon so lange mit ihm so war. Das heißt, der Herr Jesus kennt die Vergangenheit dieses Mannes. Der kennt auch deine Vergangenheit. Der weiß, dass du über 10 oder über 20 oder über 30 Jahre lang quer liegst. Genauso wie ich selbst über 30 Jahre lang quer gelegen habe. Er weiß, dass du 10, 20, 30, vielleicht 60, 70 oder 80 Jahre alt bist. Er weiß es. Und du bist heute Morgen hier und er sieht dich Und man könnte vielleicht sagen, er weiß, dass es schon so lange so mit dir ist. Und warum ist es so lange so mit dir? Wer ist schuld? Er, dieser Mann hier, sagt auf die entscheidende Frage, willst du gesund werden? Etwas, was wir vielleicht auch sagen würden. Herr, die anderen sind schuld. Herr, die anderen sind schuld. Wer kümmert sich denn um mich? Wie viele Einsame gibt es heute hier in Hünfeld oder in Fulda oder in Kassel oder in Würzburg oder über diese Grenzen hinaus, die sagen, wer kümmert sich denn um mich? Ja, die haben ja zum Teil recht. Und dann kommen sie auf eine ganz schlaue Idee. Wenn es einen Gott wirklich gäbe, sagen sie, dann hätte er doch schon längst mal eingegriffen. Wenn es überhaupt einen Gott gibt und der will ja auch noch der Gott der Liebe sein, dann müsste er sich doch irgendwie mal bemerkbar machen. Wo war denn Gott, als ich da so in der Patsche hing? Als ich da in meinem Leben feststeckte, in dem Sumpf meiner Sünde? Wo war er denn, als ich rief, o Herr, bewahre mich jetzt vor den Folgen der Sünde? Herr, gib doch, dass das, was ich jetzt vorhabe, nichts wird. Du weißt schon, was ich meine. Da, wo du schmutzig gehandelt hast, wo du es deiner Frau, wo du es deinem Mann gar nicht gesagt hast, wo es deine Kinder nie wissen, bis heute nicht, wo du Angst gehabt hast, dass dieses Querfeldeingehen auch innerhalb der Ehe irgendwie Folgen haben könnte. Und als es dann Folgen gehabt hat, da hast du etwas unternommen. Da hast du irgendwas getan, was du nie hättest tun dürfen. Man hat dir Tipps gegeben, denen du in deiner Angst bereitwillig gefolgt bist. Und auch das war nicht recht vor Gott. Meine Lieben, hier liegt das Problem. Unser Herr wusste, dass es schon so lange so mit ihm war. Und es kann sein, dass du dich 30 Jahre lang mit einer einzigen Sünde abplagst, die dich immer wieder einholt. Du weißt, Herr, alles kannst du haben, aber dieses hier kann ich dir nicht bekennen. Ich schäme mich zu sehr dafür. Ich schäme mich vor einem Seelsorger. Ich schäme mich, es über die Lippen zu bringen. Aber Herr, du weißt, ich bin gebunden daran. Ich muss es immer wieder tun. Und als der Herr sah, dass es schon so lange so mit ihm war, da hat er gesagt, willst du gesund werden? Da hätte es aus dem Herzen, aus dem Mund des Mannes herausplatzen müssen. Herr, natürlich, wer bist du denn? Kannst du mir denn wirklich helfen? Wie sagt der Herr? Willst du gesund werden? Ja, wir versuchen vieles um der Gesundheit willen, auch geistlich. Aber wo Krebs ist, da hilft keine Rheumasalbe. Da hilft nur der Herr. Und er ist der Einzige, der helfen kann, wenn man geistlich kaputt ist. Und wie viele sind geistlich kaputt durch die Sünde? Wie viele haben in ihrem Leben nie richtig begriffen, ich bin gottlos, denn ich bin von Gott los. Und deswegen ist dieses Durcheinander in meinem Leben. Ihr Lieben, nicht am Leben zerbrechen, sondern zu dem kommen, der das Leben ist. Willst du gesund werden? Ach Herr, siehst du, hier ist der Sündenschaden bei mir. Hier ist das Problem. Und der Herr sagt hier nicht, sieh jetzt zu, wie du an das Wasser kommst. Und er geht auch nicht auf irgendwelche Dinge ein, die hier vielleicht ungewöhnlich sind, sondern er tut das Allergewöhnlichste. Er sagt, steh auf. Steh auf, nimm dein Bett, geh nach Haus. Wisst ihr, ich freue mich immer wieder so sehr darüber, dass der Herr Jesus nicht gekommen ist, um die zu rufen, die zu holen, die so eine weiße Weste haben. Die sagen, mein Leben sieht halbwegs gut aus. Eigentlich müsste ich ja zur Aussprache gehen, aber wenn ich es mir richtig überlege, wenn ich mal wieder sachlich werde und nüchtern werde, ja, Werd mal richtig nüchtern. Da muss ich mir sagen, Mann, wenn das vorbei ist, na, dann ist der Kloß von meinem Gewissen auch weg. Und auch der Druck von meinem Herzen weg. Das kann ich dir sagen. Willst du gesund werden? Das frage ich dich heute Morgen vor dem Herrn. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Er steht vor deiner Herzenstür. Er sagt dir, nun lauf mir doch nicht weg. Du bist doch nun schon über 10, 20, 30 Jahre vor mir weggelaufen. Bist du vielleicht ein Kind gläubiger Eltern? Du, ich will dir mal was sagen. Das ist das Gemeinste, was wir dem Herrn Jesus überhaupt antun können. Wenn wir Kinder gläubiger Eltern sind, haben das Evangelium jahrelang gehört. Und dann meinen wir noch, wir haben einen gnädigen Gott, der uns irgendwann abholt, obwohl uns die Sünde vielleicht so weit hineingetrieben hat, dass wir sagen müssen, Herr, wir sind am Leben zerbrochen. Ich kann euch sagen, am stärksten gefährdet sind die, die von Kind auf das Evangelium gehört haben, die sich aber daran gewöhnt haben, an die Bibel, an das Beten, an die sogenannten Gottesdienste, die geradezu dagegen geimpft sind. Und ich will dir sagen, du bist einer, der heute Morgen hier vor dem Herrn steht und den Mund nicht aufkriegt. Denn du weißt um ihn und du drückst dich. Oder wie mir kürzlich einmal jemand gesagt hat, nein, ich kann meine Knie nicht beugen. Der Herr zwingt niemanden. Aber er ist gekommen zu suchen und zu erretten, die zu ihm kommen und sagen, Herr, ich bin vom Scheitel bis zur Sohle verdorben. Ich bin ein elender Sünder, Herr. Oder wie Martin Luther gesagt hat, ich bin, soweit es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift. Ein elender, stinkender Madensack. Und ich bin dir dankbar, Herr, dass du mich überhaupt noch fragst. Und ich bin dir dankbar, dass ich dir nicht einfach zuwider bin. Als Jesus diesen Mann da so liegen sah, schaute er ihn mit seiner ganzen Liebe an. Ich sage dir, so schaut er heute Morgen dich an. Dich Mann, dich Frau, dich Sohn, dich Tochter. Er schaut dich an und er sieht dich und er sagt dir, hör mal her, du musst jetzt nicht vor Angst vergehen, denn du musst wissen, da ist sowieso niemand, der Gutes tut. Sie sind alle miteinander Sünder. Unsere Welt gleicht dieser Säulenhalle, da wo sie alle liegen, die Lahmen, die Dürren, die Ausgezehrten, alle die am Leben Zerbrochenen. Da liegen sie nun alle und Jesus geht durch die Reihen und fragt, willst du gesund werden? Ach, ich freue mich einfach, dass er das heute Morgen auch in dein Herz hineinruft und dass er seine Hand zu dir ausstreckt und dich mit ganz großer Liebe abholen will. Glaubst du das? Warum hast du dich bisher immer wieder gesperrt? Merkst du denn nicht, dass die Liebe Gottes so unendlich groß ist und dass sie sich immer wieder aufmacht, um es dir deutlich zu machen? Ja, du bist gemeint. Der Zug des Evangeliums ist heute Morgen da. Und heute Morgen könnte die letzte Stunde für dich sein. Und ich will dir sagen, das ist nicht so, dass du sagen kannst, morgen oder übermorgen habe ich ja dann noch Gelegenheit, wenn es mir klarer ist. Weißt du was? Du weißt vielleicht wenig über Jesus. Du weißt vielleicht wenig über die Bibel. Aber du weißt so viel, dass du sagen kannst, ich will, dass Jesus Christus in mein Herz kommt. So viel weißt du. Und so viel gibt dir der Geist Gottes, der Heilige Geist, den Gott in diese Welt gesandt hat, damit er die Herzen der Menschen überführt. Von der Sünde, von der Gerechtigkeit Gottes und auch vom Gericht. Und du weißt auch eines genau. Wenn du an dem Angebot Gottes vorbeigehst, wird es einen Tag geben, wo er dich richten wird. Das fühlst du. Weil der Geist Gottes es niemals unterlassen wird, dich auch in deinem Herzen daraufhin anzusprechen, dass diese Zeit der Gnade einmal ein Ende haben wird. Wie lange kommst du zu Gottesdiensten? Warst vielleicht schon seit Jahren dabei, hast dich aber nie ausgesprochen. Du könntest das heute tun, aber ich sage dir, heute evangelisiert auch der Teufel. Und er sagt dir heute ganz gewiss, lass den heutigen Tag erstmal vorübergehen. Die Menschenfurcht hält dich. Jesus geht durch die Säulenhalle dieses Lebens hindurch und er fragt dich, weil er weiß, wie es mit dir steht, willst du gesund werden? Ist das nicht ein herrliches Wort? Ist das nicht eine herrliche Frage? Stell dir mal vor, du bist total am Ende, am Leben zerbrochen. Und es kommt einer und sagt, willst du das Leben? Willst du das Leben? Ganz verdutzt und verdattert müsste da jemand sagen, ja, wer bist du denn eigentlich? Hast du denn eine Ahnung, was Leben ist? Kannst du mir vielleicht das Leben geben? Kannst du mir sagen, was das Leben bedeutet? Ihr Lieben, solch eine innere Leere, wie sie den heutigen Menschen befällt, bringt ihn letztlich zur Verzweiflung. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren, wenn Gott noch verzieht und sein Gericht noch zurückhält, die Menschheit sich anschicken wird zum Wahnsinn. Denn wir merken es. Weit über 600 Millionen Depressive haben wir laut Weltgesundheitsorganisation WHO in der Welt. 600 Millionen. Und die Zahl steigt stetig an. Und Hoffmann, La Roche und Sieber, Geigy und Bayer oder wie sie alle heißen, die können gar nicht genug Pillen produzieren, um die Seelen zu beruhigen. Wir leben einfach in einer Zeit der großen Droge. Die Leute sind einfach fertig im Herzen. Sie sind unruhig. Sie laufen hin und her. Sie sind fertig mit der Welt. Wie in dem Lied, ich bin durch die Welt gegangen, wo sie ausziehen, das Leben zu suchen. Und dann zurückkommen vom Scheitel bis zur Sohle verdorben. Und ihr Herz, ihr Inneres, ist arg zugerichtet. Nein, Jesus sagt nicht, du, komm zu mir, ich will dich verbessern. Sondern er sagt, ich will dir neues Leben schenken. Ich will dich neu machen. Und darum rufe ich dich heute Morgen auf zu einer Entscheidung. Ich rufe dich auf und bitte darum, gib heute Morgen dem Herrn Jesus Christus die Chance, dich neu zu machen. Darum zeigt uns die Bibel, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Und dann denke auch einmal darüber nach, wenn diese Zeit zu Ende geht, wird Gott die richten, muss Gott die richten, die ihm heute noch die kalte Schulter zeigen und die quasi gesagt haben, ach Gott, ich lass dich einen guten alten Mann sein. Gott hat gesagt, er hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, an dem er nicht mehr durch die Säulenhalle dieser Welt geht und fragt, willst du gesund werden? Aber er sagt auch, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Nein, nicht am Leben zerbrechen, sondern das Leben finden. Der Herr Jesus sagt, und damit will ich schließen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich sage es mit meinen Worten, wenn jemand da ist, der ihm die Tür, so sagt es der Herr, ihm die Tür öffnet, die Tür seines Herzens öffnet, zu dem werde ich einkehren. Und was dann? Und mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott auf ewig. Lasst uns miteinander beten und soweit es uns möglich ist, dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir und loben und preisen dich für die übergroße Güte, die du den Menschen erzeigst. Allen Menschen, auch denen, die am Leben zerbrochen sind. Wir danken dir, dass du Herzen öffnest und ergreifst und dass du deine Liebe dort hineinlegst. Wir danken dir für deine unaussprechlich große Vergebung, dass du uns die Schuld erlässt, die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Schuld. Und wir loben und preisen dich, dass wir das jederzeit in Anspruch nehmen dürfen. Dir, Herr Jesus, sei dafür alle Herrlichkeit, alle Macht, alle Ehre und alle Ruhm im Himmel und auf Erden von Ewigkeit zu Ewigkeit nach dem Willen des Vaters im Himmel. Amen.